Armut mit wissenschaftlicher Sorgfalt zu erforschen, das klingt gut, sofern dabei das Handeln nicht vergessen wird. Aber darum ging es ja gerade eben, um ein besseres, wirksameres Handeln durch wissenschaftliche Hilfestellung. Leider scheinen wir uns einmal in der Realität der Politik angekommen, immer weiter von derart vernünftigen und effektiven Überlegungen zu entfernen. Unser Thema heute bei Skobel: neue Wege in die Entwicklungspolitik. Nicht nur die deutsche Entwicklungspolitik wird von vielfältigen Machtansprüchen bestimmt. Von der Macht der Stärkeren, der Macht des Geldes, der Strukturen, des Handels oder aber, wie im Fall von Gerd Müller, dem deutschen Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, von der Macht des Militärs und Militärhaushalts.
Wir könnten 50.000 Dorfapotheken in Afrika für den Preis eines einzigen Militärjets umsetzen. 50.000 Dorfapotheken. Und mit 1% der Rüstungsausgaben weltweit könnten wir alle humanitären Bedarfe, alle Krisen und Katastrophen, Hungernot vom Jemen, Bangladesch, die Rohingyas, Tschad bis Venezuela lösen.
Diese Sätze des Entwicklungsministers stammen aus der Haushaltsdebatte der vergangenen Woche. Älter, viel älter ist natürlich das Thema 1% der Rüstungsausgaben für die Entwicklungspolitik. 1%, das war und ist vielen bereits viel zu viel. Zumal in Zeiten, in denen populistische Debatten alle Vernunft übertönen. Wie also steht es um unsere Wertegemeinschaft des Westens, unser Handeln und um die Zukunft der Entwicklungspolitik? Darüber möchte ich heute mit meinen Gästen sprechen, die ich Ihnen jetzt kurz vorstellen möchte. Jean Faider war Direktor, guten Abend, für Entwicklungszusammenarbeit beim Außenministerium in Luxemburg sowie ständiger Vertreter Luxemburgs bei den Vereinten Nationen in Genf. Nach Beenden seiner internationalen politischen Karriere 2012 ist er in zivilgesellschaftlichen Organisationen aktiv und setzt sich weiterhin für eine gerechte und solidarische Welt ein und sagt: Einsatz für Demokratie und Menschenrechte gegen ungerechte Gesellschaftsstrukturen, Empathie, Solidarität mit den benachteiligten Mitmenschen in Nord und Süd und mit den Unterdrückten zählen zu den höchsten Werten in unserer Gesellschaft. Dann begrüße ich Pedro Morazan. Guten Abend. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Südwind e.V., dem Institut für Ökonomie und Ökumene, das sich in Forschung und durch Handeln aktiv und weltweit für wirtschaftliche, soziale und ökologische Gerechtigkeit einsetzt. Und er ist davon überzeugt, Ungleichheit ist die Großmutter aller politischen Probleme. Und ich begrüße Stefan Rother. Er lehrt und forscht am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Freiburg und am Arnold-Bergstresser-Institut Freiburg. Seine Schwerpunkte unter anderem internationale Migration, Global Governance und Demokratie. Und er ist dankenswerterweise relativ kurzfristig eingesprungen für seine Kollegin Professorin Sabine Hess, der wir an der Stelle gute Besserung wünschen. Stefan Rother sagt, Migration kann positiv zu Entwicklung beitragen. Das ist aber kein Selbstläufer, sondern benötigt vorausschauende Politik und die Einbindung der Migrantinnen und Migranten. Guten Abend nochmal zusammen.
Guten Abend.
Und bevor wir jetzt miteinander sprechen, lassen Sie uns alle zusammen zunächst einmal versuchen, mit Sachverstand und nüchterner Beobachtung die Zusammenhänge der Entwicklungspolitik etwas klarer zu sehen.
Ja, es gibt sie, die erfolgreichen Projekte in der Entwicklungspolitik. So konnten die landwirtschaftlichen Erträge in Namibia gesteigert werden, obwohl das afrikanische Land zu den trockensten Ländern südlich der Sahara zählt. Die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, berät hier Bauern zur Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel. Bereits in der ersten Anbausaison fielen die Erträge um 70% höher aus als auf den traditionell bewirtschafteten Flächen. Die Homepage der GIZ zeigt eine Vielzahl solcher Projekte im globalen Süden. Doch an der weltweiten Ungleichheit änderten einzelne Problemlösungen bisher nichts. Und so machen sich die Menschen auf den Weg. Die große Zahl von Flüchtlingen hat Europa 2015 in einen Schockzustand versetzt, der das Fehlen politischer Konzepte offenbart. Das globale Problem konzentriert sich aktuell auf Afrika als direkten Nachbarn der europäischen Wohlstandsinsel. Minister Gerd Müller ist immer wieder unterwegs in Afrika. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit hat den Marshallplan mit Afrika vorgelegt. Die Ziele: Aufbau von Produktionsketten, faire Handelsbedingungen, Förderung von Landwirtschaft und Zugang zum EU-Binnenmarkt. Ein gut meinender Wunschzettel. Doch Geld dafür findet man im Bundesetat nicht. Im Gegenteil, die EU hat mit Staaten Afrikas Freihandelsabkommen abgeschlossen. Den Staaten, die sich weigerten, wurden Strafzölle angedroht. So können nun zollfrei teilweise subventionierte Waren aus Europa die afrikanischen Märkte überschwemmen, während nur 10-20% afrikanischer Waren auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig sind. Eine asymmetrische Handelsbeziehung. Kenianische Ökonomen warnten, dass allein dadurch ihrem Land 110 Millionen Euro Einnahmen pro Jahr verloren gehen. Geld, was dann im Staatshaushalt fehlt. So fließt mehr Geld aus den afrikanischen Ländern nach Europa als umgekehrt. Die Entwicklungspolitik im internationalen sowie nationalen Rahmen erscheint unkoordiniert. Allein schon zwischen den einzelnen Ministerien, Außenpolitik, Finanzen, Wirtschaft. Und ohne deren Zustimmung hat Minister Müller nicht viel Spielraum. International haben die G20-Finanzminister, um Privatinvestitionen in Afrika voranzutreiben, den Compact with Africa verkündet. Es geht um die Liberalisierung der Finanzmärkte, Reduktion öffentlicher Ausgaben und die Privatisierung staatlicher Firmen. Für Thomas Gebauer, Leiter der Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico, bedeutet dies alles nur ein Weiter-so und hat mit Entwicklungshilfe nichts zu tun.
Compact für Afrika ist in meinen Augen eine Fortsetzung dessen, was schon in den Strukturanpassungsprogrammen, die eine lange Tradition haben, den Ländern des Südens aufgenötigt worden ist. Nämlich ein Bündel von Maßnahmen, was nur, aber einzig allein das Ziel hatte, den Wirtschaftswachstum im Dienste der Investoren aus dem Ausland zu fördern und Rendite zu sichern.
Ganz ähnlich die Kommentare von afrikanischer Seite, wie von Jane Nalunga, Handelsexpertin des Sitini-Instituts aus Uganda.
Bei Compact geht es um Investitionen in Afrika, um die Änderung unserer politischen Strukturen, unserer behördlichen Strukturen, unserer makroökonomischen Strukturen, mit dem alleinigen Ziel, sie für Investoren hübsch zu machen. Es gibt allerdings keine Garantie, dass wir, wenn wir all das tun, auch Investoren bekommen.
Chinas Afrika-Politik wirkt im Vergleich geradezu ehrlich. Es geht erklärterweise nur um Infrastrukturprojekte im Austausch gegen Rohstoffe.
Schon jetzt sind in Afrika jede Menge Infrastrukturprojekte im Gange. Energieprojekte zum Beispiel, wie Dämme, Stauseen und Straßen. Und dennoch gehen die Armutszahlen nach oben, weil es keine Produktion gibt.
Ein neuer Aspekt zeichnet sich nun unter dem Druck der Migrationswelle ab. Überwachungstechnologie und militärisches Gerät zur Grenzsicherung, deklariert als Entwicklungshilfe. Auf Menschenrechte nimmt der globale Handel wenig Rücksicht.
Die strukturelle Gewalt des Systems, die festlegt, dass die Wirtschaftsinteressen vor den Rechtsansprüchen und Bedürfnissen der Menschen liegen, die ist halt überall zu sehen. Und das Beziehen auf Menschenrechte bleibt dann so etwas wie eine wohlgemeinte Sonntagsrede, etwas, was man irgendwann vielleicht mal vor einem imaginären Weltgericht einklagen kann, aber ohne jede Bedeutung für das aktuelle politische Geschehen ist.
Wenn du nicht am Tisch sitzt, bist du das Essen, heißt ein afrikanisches Sprichwort. Ein halbes Jahrhundert Entwicklungspolitik hat im gesamten globalen Süden nichts verändert. Dort wird weiter die Zeche gezahlt, für den Wohlstand des Westens und seiner angeblichen Wertegemeinschaft.
Herr Rother, ich will mal ganz einfach damit anfangen, mit der Frage: Entwicklungshilfe ist ja ein Begriff, der inzwischen völlig verpönt ist. Was sagt man am besten? Entwicklungspolitik, Kooperation?
Das Ministerium heißt für Entwicklungszusammenarbeit, wo da der Gedanke dahinter steckt, dass es natürlich nicht nur Geld ist, was dorthin gesendet wird, sondern dass man schon zusammen Hilfe zur Selbsthilfe gibt, Hilfe zur Selbstermächtigung gibt und auch zum Beispiel die Zivilgesellschaft stärkt in diesen Ländern, dass die sich einbringen können. Das heißt, der Herr Müller am Anfang, das war sehr gut gemeint, was er gesagt hat, aber vielleicht auch noch nicht gut genug, ja, weil nur Geld wohin zu schicken, das alleine löst doch keine Probleme. Er hat ja alles in einen Topf geworfen, Rohingya etc. Da geht es doch um Strukturen, um Beteiligung, auch um demokratische Partizipation.
Da muss ich Sie als Wirtschaftswissenschaftler, Herr Morassan, natürlich nachfragen, nach dem 1%, also angenommen, wir hätten das, angenommen, wir würden das kriegen, sind damit die Probleme gelöst?
Tatsächlich nicht, denn es geht nicht nur um Transfergelder. Es geht vielmehr um Strukturveränderungen. Die Beiträge zeigen das schon, dass es im Laufe der Zeit und der Geschichte in diesen Ländern Strukturen geschaffen wurden, zum Beispiel exportorientierte Landwirtschaft, der Kaffeeexport, Kakao und so weiter auf Kosten der nahrungsmittelproduzierenden Landwirtschaft. Es wurde das Große gefördert und das Kleine zerstört. Diese Strukturen gilt es jetzt wieder aufzubauen und die Möglichkeit den Menschen zu geben, selbst zu entscheiden, was für eine Entwicklung sie haben wollen.
Wir kommen ja nachher nochmal auf das Thema Migration eigens zu sprechen. Aber einer der Gründe, warum sich die EU überhaupt mit dem Thema zunehmend beschäftigt, ist ja die Migration und das, was im Kontext aller möglichen politischen Debatten, Seehofer und Co., dadurch ausgelöst und auch verschüttet wird. Und jetzt lautet der Slogan, Herr Feiler, Bekämpfung oder Beseitigung der Fluchtursachen. Was können Sie damit anfangen?
Es ist ja natürlich ganz wichtig, wenn unsere europäischen Politiker bereit wären, sich mit den Fluchtursachen seriöser auseinanderzusetzen. Dann würden sie zum Beispiel auch feststellen, dass wir völlig ungerechte Handelsbeziehungen mit den Afrikanern aufgebaut haben. Diese Ungerechtigkeit besteht zum Beispiel darin, dass wir Europäer es noch immer für sinnvoll halten, unsere Märkte, unsere europäischen Märkte auf dem Agrarbereich für Milchprodukte, Fleischprodukte und auch Getreide mit hohen Zöllen zu schützen, zwischen 50% und 90%. Während wir während Jahrzehnten dafür gesorgt haben, über die strukturellen Anpassungsprogramme und jetzt über die bilateralen sogenannten wirtschaftlichen Partnerschaftsabkommen, die Afrikaner dazu zu bringen, ihre Märkte völlig zu öffnen, völlig frei zu machen, damit wir unsere Überschussprodukte noch besser auf ihre Märkte bringen können und damit ihre lokalen Produzenten völlig ruinieren und unmöglich machen.
Es sind ja sogar subventionierte Überschussprodukte, also Milch beispielsweise, gegen die dann kein Bauer vor Ort mit seiner Produktion anfangen kann. Ja. Sehen Sie es auch so?
Ja, das ist auch tatsächlich so. Wenn Sie sehen jetzt die Klagen von Herrn Trump, so ein mächtiges Land könnte so ein System der Marktöffnung nicht aushalten. Stellen Sie sich mal vor, was für katastrophalen Folgen solche Marktöffnungen für die afrikanischen Staaten, die viel schwächer ausgerüstet waren gegen diese Handelsliberalisierung.
Ich glaube, ich habe die Ironie mitgehört. Sie sagen im Prinzip, die Amerikaner sind ja für Deregulierung des Marktes eingetreten, also für Öffnung. Dann haben sie ihn geöffnet und haben selber in Teilen dieses Marktes die Quittung bekommen und machen jetzt wieder dicht, weil sie merken, da sind wir die Verlierer. So haben sie das gemeint.
Genau. Und es gibt die Verlierer, weil es Ungleichgewichte gibt. Also Deutschland gehört zu den Gewinnern. Es ist ein Überschussland. Aber die meisten afrikanischen Länder gehören zu den Verlierern, weil sie Agrarprodukte und Rohstoffe verkaufen müssen, die in Austausch viel billiger sind als andere. Und deswegen ist es derzeit so ein Ungleichgewicht in der Weltwirtschaft.
Herr Rother, im Film sagt ja die Handelsexpertin Jane Halunga, dass das Niveau der Armut und auch die Anzahl der Armen in vielen Ländern nach oben geht und das, obwohl Infrastrukturprojekte angelaufen sind, und zwar, weil keine Produktion stattfindet. Können Sie das vielleicht noch mal erklären, worum es da geht?
Gut, also der Gedanke ist, dass einfach keine Nachhaltigkeit hier vorhanden ist. Wenn man natürlich begrenzte Programme auflegt, die irgendwann wieder auslaufen, sind keine Strukturen gegeben, die dann weiterhin bestehen, nachdem diese Programme ausgelaufen sind. Man denkt ja immer fast in 5-Jahresplänen bei solchen Projekten und da fehlt es an der Nachhaltigkeit. Wenn ich nur kurz sagen könnte, Begriff Fluchtursachenbekämpfung, der gefallen ist, da macht man ja quasi den Bock zum Gärtner in gewisser Hinsicht, weil die Fluchtursachen zum Teil ja die Politik sind, wie die Kollegen hier gesagt haben, die von der Europäischen Union, die von der Handelssystem aufgedrängt werden, diesen Ländern. Es ist also eine Fluchtbekämpfung, die man vor allem anstrebt. Die Ursachen, es wäre sehr gut, wenn man die angehen würde, aber das geht über Legislaturperioden hinaus.
was schwer fällt in einem in Legislaturperioden denkenden System. Im Film, da würde ich auch gerne nochmal drauf kurz kommen, hieß es ja, in gewisser Weise ist möglicherweise die chinesische Politik viel ehrlicher. Weil die sagen klipp und klar, worum es geht, während wir das verklausulieren. Ist das auch Ihr Eindruck, Herr Feiler?
Ich habe die Möglichkeit gehabt, in verschiedenen afrikanischen Ländern, wie zum Beispiel die Demokratische Republik Kongo, auch Länder wie Äthiopien, Burkina Faso, mich davon zu überzeugen, wie stark die Chinesen dort in dem Aufbau von Infrastrukturarbeiten, Straßen, Häfen und so weiter engagiert sind. Und ich glaube, das ist trotzdem eine positive Entwicklung, die wir dort sehen, auch wenn viele andere Sachen da noch vielleicht zu kurz kommen und vielleicht auch, weil den Chinesen der Vorwurf gemacht wird, dass sie zu sehr dafür achten, dass diese Arbeit selbst nur mit Chinesen gemacht werden können, anstatt mit Einheimischen. Aber insgesamt trotzdem finde ich, dass die Afrikaner trotzdem mit dieser Zusammenarbeit mit den Chinesen ziemlich positiv eingestellt sind.
Machen die das anders, als wir das gemacht haben?
Die machen das anders, weil sie arbeiten, konkret Arbeiten leisten, Infrastruktur arbeiten und dagegen Rohstoffe bekommen, während wir Europäer immer wieder Geld zur Verfügung stellen und so weiter. Und was mit diesen Geldern geschieht, das ist immer nicht sehr transparent und so weiter und wird nicht konkret dann umgesetzt.
Das, was man darauf ja hört, ist, dass gesagt wird, naja, also wenn wir schicken das Geld und wenn die dann so korrupt sind und das Geld halt versickert, da können wir auch nichts dran machen.
Wir haben aber auch in dem Beitrag gesehen, dass nicht alle Afrikaner mit der Strategie der Chinesen in Afrika einverstanden sind. Also insbesondere Regierungen, in vielen Fällen korrupte Regierungen, mögen es gerne, wenn bestimmte Prestigeprojekte ohne Komplikationen, ohne Achtung von Menschenrechten und solche Sachen finanziert werden. Deswegen würde ich mal sagen, die Chinesen sind nicht besser, aber auch nicht viel schlechter als die Europäer, was die Wirtschaftsbeziehungen mit den Afrikanern angeht.
Wenn Sie, meine Damen und Herren, genauer betrachten, wie in unseren Nachbarländern wie England, den Niederlanden, Belgien, Spanien, Frankreich, auch Portugal über die eigene Nation und deren Geschichte nachgedacht wird, dann werden Sie schnell feststellen, dass unter der liberalen und demokratischen Tünche sehr oft kolonialistisches Denken vorherrscht. Viele Länder haben die eigene Kolonialgeschichte, übrigens gehören wir auch dazu, kaum aufgearbeitet. Museen zeigen das sehr eindrucksvoll, etwa, für mich sehr eindrucksvoll, das Imperial War Museum in London. Ein Besuch genügt und Sie wissen, da ist noch enorm viel zu tun. Woran liegt es, dass es in neuen Gewändern immer noch einen vorherrschenden westlichen Kolonialismus gibt, der zu Verletzungen der Menschenrechte, Armut und Gewalt führt?
Mit der Entdeckung der neuen Welt durch Christoph Kolumbus und die vielen, die ihm folgen, wird die Welt größer. Eine Chance für Europas weltliche und kirchliche Mächte, neues Land zu erschließen und zu expandieren. Die Entstehung von europäischen Kolonien ist von Anfang an vom Herrschaftsanspruch der Kolonialmächte bestimmt. Lange galt die angebliche Überlegenheit der weißen Rasse als naturgegeben und diente zur Legitimation. Denn von ihr leiten die Kolonialherren das Recht ab, den nach ihrem Verständnis kulturell zurückgebliebenen Völkern die Zivilisation zu bringen. Sie zwingen der indigenen Bevölkerung ihre eigenen Gesetze, ihre Sprache, ihren Glauben auf und unterwerfen sie damit einer für sie fremden Kultur und Tradition. Den Kolonialisten geht es in erster Linie um politische, militärische und ökonomische Macht. Die einheimische Bevölkerung wird gezwungen, regelmäßig Abgaben an die Kolonialherren zu leisten. Viele treibt diese Steuer in den wirtschaftlichen Ruin. Wer sich der Anordnung widersetzt, wird bestraft, getötet oder zur Zwangsarbeit verdammt. Auch Menschen werden zur Ware. Der transatlantische Sklavenhandel, der von Afrika aus beginnt, wird für die Europäer zum einträglichen Geschäft. In Ketten werden die Afrikaner auf die berüchtigten Sklavenschiffe gebracht, wo sie, auf engstem Raum zusammengepfercht, übers Meer transportiert und an die neuen europäischen Siedler verkauft werden. Die Gier der Europäer wächst unaufhaltsam. Überall auf der Welt entstehen Kolonien. Im 20. Jahrhundert erfasst die europäische Expansion fast den gesamten Erdball. Im großen Stil beuten die Kolonialisten nicht nur die indigene Bevölkerung aus. Sie plündern und rauben auch die Rohstoffe und Ressourcen der unterworfenen Länder. Für höchstmöglichen Profit werden vorhandene Grenzen missachtet und neue willkürlich gezogen, ohne Rücksicht auf lokale Strukturen. Die Produktion richten die Kolonialherren fast ausschließlich auf landwirtschaftliche Erzeugnisse aus, die sie nach Europa transportieren. Das Nord-Süd-Gefälle, das bis heute besteht, wächst unaufhörlich. Im reichen globalen Norden häufen die Nationen immer größere Reichtümer an. Im Süden gibt es immer mehr Armut. Viele der ehemaligen Kolonien gelten heute als Failed States und sind immer noch gesellschaftlich und wirtschaftlich von ihren ehemaligen Kolonialmächten abhängig. Darüber hinaus entsprechen die Landesgrenzen, die die Kolonialisten in Afrika und Asien zurückließen, nicht den gewachsenen Grenzen zwischen den Völkern und Ethnien, die jeweils ihre eigene Sprache, Religion oder Kultur hatten. Ein Umstand, der dazu führt, dass viele Bürgerkriege und Konflikte in den Regionen bis heute anhalten oder immer wieder aufflammen. Die Europäer haben sich die Welt unterworfen. Doch eine kritische Aufarbeitung der Kolonialzeit hat in Europa kaum stattgefunden. Trotz vieler Bemühungen, die Situation in den ehemaligen Kolonien zu verbessern, hat sich an der rücksichtslosen Ausbeutung der Länder wenig geändert. Den tiefen Graben zwischen Arm und Reich gibt es nach wie vor.
Wenn man mit Leuten über die, noch sichtbaren Strukturen des Kolonialismus spricht, mache ich immer wieder die Erfahrung, dass sie sagen, das bildest du dir ein. Das ist einfach übertrieben. Das gibt es in der Form nicht mehr. Was sind denn die Folgen, die man wirklich beobachten kann?
Ich glaube, dass die Kolonialzeit strukturbildend gewesen ist. Also sie bildet die Grundlage für die heutige Ungerechtigkeit. Sie erklärt nicht hundertprozentig alle Facetten dieser weltweiten Ungerechtigkeit, aber hier entsteht die gegenwärtige ungleiche Situation in der Welt. Also die Länder, die praktisch schwach schon gewesen sind und deswegen zu Kolonien geworden sind, wurden noch schwächer, in denen auch die Kolonialmächte auch noch stärker und reicher wurden. Ja, also auch es ist nicht so unbedingt, dass die industrielle Entwicklung der Europäer nur aus dem Kolonialismus zu erklären ist, aber der Kolonialismus ist ein wichtiger Grundstein des Reichtums in den westlichen Ländern.
Also Achim Mbembe, den also Politikwissenschaftler und Philosophen, den wir später in der Sendung noch kennenlernen werden, der würde Ihnen wahrscheinlich widersprechen. Er sagt nämlich, die westliche Demokratie wurde auf Kosten der Kolonialisierung geschaffen, also mit Gewalt durch Ausbeutung in der Ferne, um den Wohlstand daheim zu sichern. Und genau diese verdeckte Gewalt, sagt er, die wird heute wieder sichtbar. Sehen Sie die auch, Herr Feider?
Ich glaube, der Kolonialismus hat natürlich viele Probleme geschaffen, viele Strukturen. Was, glaube ich, auch sehr wichtig ist, ist eine psychologische Dimension. Der Kolonialismus war verbunden mit einem, mit viel Rassismus. Wir Europäer, wir hatten uns als Menschen angesehen, die den Inbegriff der Zivilisation gekannt haben, während die Leute in den Entwicklungsländern irgendwie dieses Niveau nicht erreicht haben. Mhm. Und dieser Rassismus, der besteht noch immer irgendwie weiter in den Köpfen. Bei uns Europäern in sehr vielen Teilen und auch ganz viel negativ dann ausgeprägt bei vielen Völkern in den Entwicklungsländern. Und das macht natürlich eine gleichwertige Beziehung sehr oft noch ein bisschen kompliziert. Mhm.
Ja, was man dann natürlich hört, ist sofort der Einwand, naja, aber schau's dir doch an. Wie ist denn zum Beispiel der wirtschaftliche Stand im Vergleich? Oder sagen wir mal, die Einrichtung von Institutionen wie einem juristischen System in afrikanischen Ländern und hier bei uns. Ist es hier nicht bei uns besser?
Genau, aber wenn wir uns die heutige Wirtschaftsordnung ansehen, ist es zwar keine formale Kolonie mehr, wenn wir uns aber Wertschöpfungsketten ansehen oder dass wir ein T-Shirt für 2 Euro kaufen wollen, dann sind das auch Strukturen, wo billige Produktionsbedingungen in anderen Ländern ausgebeutet werden, um uns unseren Wohlstand, unser günstiges Einkaufen zu ermöglichen. Und was schon auch noch in Köpfen drin ist, ist dieses Colonial Mindset, sagt man, diese Vorstellung einer Überlegenheit, die wir auch bei deutschen Politikerreden ganz oft hören. Oder
darauf habe ich angespielt.
Genau, der Herr Thilo S., ich will den Namen nicht aussprechen, aber auch das neue Buch sagt im Prinzip, Afrikaner sind ja genetisch bedingt weniger intelligent als wir. Und auch in der Wissenschaft gibt es eine Debatte, der Case for Colonialism, dass man sagt, war doch nicht so schlecht mit den Kolonien mittlerweile, wir haben die Eisenbahn gebraucht etc. Also da muss man sehr gegen angehen, dass man sagt, das sind Strukturen, die bis heute Weltwirtschaft, Wirtschaft vor Ort und Politik beeinflussen. Mhm.
Vielleicht können wir noch mal ein bisschen aufdröseln, wie das Gesamtstrukturen beeinflusst. Also ich habe zum Beispiel aus Ihrem Buch gelernt, das hat mich sehr beeindruckt, dass in Nigeria dadurch, dass man die Textilbranche in dem Fall durch ein Abkommen, was nicht mehr gegolten hat, kaputt gemacht hat, weil China kommen konnte mit billigen Kleidern. Aber der eigentliche Punkt ist, man hat da zwar, ich glaube, 300.000 Arbeitsplätze in Nigeria zerstört, aber hintendran hingen 500.000, 750.000 Kleinbauern, die Baumwolle gemacht haben. Das sind also die Strukturen, um die es geht eigentlich.
Das ist ein sehr gutes Beispiel, wie die Handelsbeziehungen die ärmsten Länder getroffen haben. 2005 wurde das Multi-Fiber Agreement für die Textilprodukte weltweit abgeschafft und damit war der Textilhandel weltweit frei geworden. Und im Fall von Nigeria war es möglich, chinesische Textilprodukte billig nach Nigeria unter komischen Bedingungen zu importieren. Und damit hat man 175 Textilindustrien in Nigeria zerstört. Und damit haben zwischen 150.000 und 200.000 Arbeiter in der Textilindustrie ihre Arbeit verloren. Und auf der anderen Seite, diejenigen, die die Baumwolle hergestellt haben für diese Textilindustrie, das waren Bauern, Kleinbauern, 500.000, und die haben auch ihre Arbeit verloren. Und wenn dann so viele Leute dann leer ausgehen und die fragen sich, was können wir jetzt anfangen, wo können wir noch irgendwie in unserem Leben weiterkommen, dann darf man sich nicht wundern, dass so viele Leute sich auf den Weg der Migration machen. Oder dass auch andere sagen, ja, es gibt diese oder jene Terrororganisation wie Boko Haram, die bietet mir ganz interessante Bedingungen an. Vielleicht mache ich mich auf den Weg nach Boko Haram.
Dann hat ja möglicherweise Bembe doch recht, wenn er sagt, Kolonialisierung bedeutet immer, die Gewalt, die der Demokratie innewohnt, in die Fremde zu exportieren. Und Sie haben ja gerade klargemacht eigentlich, dass diese Gewalt zum Beispiel strukturell ein wirtschaftliches Gesicht hat. Also wir neigen ja so ein bisschen dazu als Europäer, glaube ich, Demokratie, die ja sehr empfindlich ist, wie wir im Moment merken, zu verwechseln mit wirtschaftlichem Erfolg und Industrialisierung. Also ist das richtig, dass dieser Demokratie, die wir exportieren, ein Aspekt der Gewalt innewohnt, den wir mit exportieren?
Ja, ich glaube, also dass, wie ich gesagt habe am Anfang, der Kolonialismus strukturbildend ist. Aber wir sollten, wenn wir die Lösungen suchen, nicht die Geschichten vereinfachen. Mhm. Ja? Also nach dem Kolonialismus gab es die Zeit der Befreiungskämpfe, die Zeit von Mahatma Gandhi, die Befreiung von der Kolonialzeit der Briten. Es gab Mandela und die Befreiungsbewegungen in Afrika und so weiter. Und danach kam die Phase des Neokolonialismus.
Also das
bilden sich, und deswegen sage ich, es ist strukturbildend. Also wir sehen auch innerhalb der ehemaligen Kolonien Beispiele, in denen es auch danach erfolgreich gegangen ist, wie zum Beispiel in Südkorea, ja, wie zum Beispiel in Taiwan oder viele anderen Ländern und hoffentlich auch in Ländern wie Ghana oder was sie nennen hier Nigeria. Und deswegen mag ich nicht so einen fatalistischen Diskurs, in dem man sagt, alles, was kam, war nur strukturelle Gewalt und deswegen nur negativ, ja, sondern es ist eine Vermischung von unterschiedlichen Faktoren. Es geht um langfristige Prozesse, aber insofern ist das strukturbildend, weil wenn wir über die Ungerechtigkeit, die heute vorherrscht und die Migrationsbewegungen in der Form, die wir sie kennen, verursacht, dann müssen wir auch die Wege auch in Auge behalten, wie man aus der Problematik rausgehen kann, weil es gibt sie auch. Ja,
ja, die Afrikaner machen sich trotzdem hier und da auf den Weg, die Beziehungen zu den westlichen Ländern, zu uns Europäern zu überdenken und sich stärker selbst zu bestimmen. Ich kann zwei Beispiele nennen, zum Beispiel Nigeria hat sich geweigert, die wirtschaftlichen Partnerschaft, das wirtschaftliche Partnerschaftsabkommen, das die Europäische Union mit Westafrika abgeschlossen hat, zu unterschreiben. Und der Präsident Nigerias, Buhari, ist vor das Europäische Parlament gegangen und hat gesagt, ich habe mir dieses wirtschaftliche Partnerschaftsabkommen angesehen. Wir kommen zur Schlussfolgerung, dieses Abkommen erlaubt uns nicht, in Nigeria uns zu industrialisieren. Das ist eines der seltenen Male, wo ein afrikanisches Land überhaupt zu Europa Nein sagt. Und ich glaube, das ist für mich ist das ein ermunterndes Geschehen und so weiter. Ich kann auch das ein Land wie Tansania hier erwähnen, das sich auch aus diesem Partnerschaftsabkommen zurückgezogen hat. Und das ist eine große Enttäuschung für die Europäer. Diese wirtschaftlichen Handelsbeziehungen, die sind jetzt in einer Krise, muss ich schon sagen. Es gibt auch Länder wie zum Beispiel Kenia. Kenia hat gesehen, welchen Schaden die Billigimporte von Milchpulver aus Europa auf ihren kenianischen Markt verursacht haben. Dann hat die kenianische Regierung den Mut gehabt, die Zölle auf Milchpulver von 20% auf 60% zu erhöhen, mit dem Resultat, dass heute Kenia zum Selbstversorger geworden ist. Das sind einige Beispiele, die ermutigend sind und die zeigen, dass trotzdem einige Bewegungen in Afrika sehr interessant und sehr positiv sind.
Ja, danke für die positiven Beispiele. Und da wir ja viel über Afrika gesprochen haben schon, alle Menschen, die gelebt haben und die jetzt leben und folglich also auch all diejenigen, die in Zukunft leben werden, haben eine einzige gemeinsame Herkunft. Wir alle kommen genetisch und geografisch aus Afrika. Das ist keine hübsche Metapher oder Fake News von neoliberalen Spinnern und Lügnern, sondern eine nach allen Regeln der Wissenschaften fundierte Tatsache. Diese Tatsache verdrängen wir, damit meine ich die Europäer, und zwar massiv. Warum? Weil wir dann nämlich zugeben müssten, dass Europa in Wahrheit ein Kontinent ist, auf dem es nur deshalb menschliches Leben und Kulturen gibt, weil Menschen dorthin gewandert sind. Wir alle sind Migranten seit über Hunderttausenden von Jahren und vor allem in den letzten Jahrhunderten. Wenn Europa sich also heute abschirmen will gegen die Migranten, woher auch immer sie kommen, dann verdrängt es damit seine eigene Geschichte und verleugnet die eigene ursprünglich afrikanische Herkunft.
Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte von Bewegung und Veränderung. Das beginnt schon in der Frühzeit der Evolution. Denn da entwickeln sich Meeresbewohner zu Landlebewesen und verlassen ihren angestammten Lebensraum. Bis heute teilt sich der Mensch Gene mit dem Fisch. Menschliches Leben entsteht in Afrika. Die erste große Wanderungsbewegung des modernen Menschen vor 120.000 Jahren führt die Migranten an die Küsten Asiens, nach Indien und weiter in den fernen Osten. Vor etwa 60.000 Jahren beginnen Menschen Australien zu besiedeln. Vor 45.000 Jahren gelangen die Migranten nach Europa. Und vor 20.000 Jahren entlang der Westküste Nordamerikas bis nach Südamerika. Warum die Menschen ihre Lebensräume verließen? Sicherlich haben Klimaveränderungen eine Rolle gespielt, kriegerische Auseinandersetzungen, Neugier. Menschen mussten sich anpassen und suchten neue Chancen. Auf der Suche nach Ackerland und Viehweiden erreichen um 5500 vor Christus frühe Ackerbauern Mitteleuropa. Mit der Entwicklung von Rad und Wagen 2000 Jahre später und Pferden als Reittieren werden neue Möglichkeiten zur Mobilität geschaffen. Die sogenannte Völkerwanderung bezeichnet die Migration vor allem germanischer Gruppen in Mittel- und Südeuropa im Zeitraum vom 4. bis zum 6. Jahrhundert nach Christus. Das Versprechen der Freiheit und die Hoffnung auf ein besseres Leben führen Mitte des 19. Jahrhunderts zur größten Auswanderungswelle aus Europa. Auslöser für die Flucht in die Vereinigten Staaten sind Armut, Missernten und Hungersnöte. Ein Sprung in die Gegenwart. Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, UNHCR, haben Flucht und Vertreibung überall auf der Welt seit Mitte der 90er Jahre stetig zugenommen. 2017 sind 68,5 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Die Ursachen: Krieg, Diskriminierung, Verfolgung, Armut und Klimawandel. Gut 39 Millionen sind sogenannte Binnenvertriebene, Menschen, die innerhalb ihres Landes vertrieben wurden. Die größte Wanderungsbewegung findet in Afrika statt. Ein Drittel der Binnenvertriebenen entfallen auf den Kontinent. Ein knappes Drittel entfällt auf Asien und mit jeweils einem Fünftel der Binnenvertriebenen folgen Lateinamerika und die Karibik. Betrachtet man die Flüchtlingsbewegungen zwischen Staaten, so ist die Flucht aus Syrien in die Türkei als Aufnahmestaat mit 3,4 Millionen Flüchtlingen 2017 die größte zwischen zwei einzelnen Staaten. An zweiter Stelle liegt die Flucht aus Afghanistan nach Pakistan mit 1,4 Millionen. 1 Million Menschen sind aus dem Südsudan nach Uganda geflohen. Eine weitere Million aus Syrien nach dem Libanon. Laut UNHCR werden etwa 85% aller Flüchtlinge weltweit in Entwicklungs- und Schwellenländern aufgenommen. Diese sogenannte Süd-Süd-Migration zeigt, dass Migration nicht immer von armen nach reichen Ländern stattfindet. Im weltweiten Vergleich nehmen europäische Staaten laut UNHCR weniger Flüchtlinge auf. Zwar prägt das Bild von Zuwanderern aus Krisenstaaten die Wahrnehmung. Doch ein großer Teil der Migranten kommt aus Ländern der EU, nämlich 1,3 Millionen. Aus Nicht-EU-Ländern sind es nicht viel mehr, nämlich etwa 2 Millionen.
Ja, ich habe versucht, das mal so ein bisschen umzurechnen in Prozente. Ich will mich jetzt nicht in Zahlen verlieren, aber das, was wir, selbst wenn man es sehr nach oben rechnet, an Flüchtlingen aufgenommen haben, also an Asylsuchenden, von denen die meisten Bescheide überhaupt noch nicht fertig sind, dann sind das 3% der Gesamtmenge von Menschen, über die wir hier geredet haben. Wie soll man so eine Zahl deuten?
Man muss natürlich erst einmal bedenken, dass die Gesamtzahl der Migranten rund 250 Millionen derzeit ist. Und davon sind nur, natürlich noch viel zu viel, 10% Menschen auf der Flucht. Wer sind die anderen Menschen? Jetzt wollen einige sagen, das sind ja ökonomische Flüchtlinge oder sowas. Nein, die meisten sind Arbeitsmigranten. Ja, und diese Perspektive des Faktors Arbeits ist das Entscheidende hier. Und da wird viel zu wenig in der Politik drüber geredet, weil die natürlich sehr viel zur Entwicklung beitragen können. Und es gibt gewisse Szenarien. In der Entwicklungspolitik sagt man seit 15 Jahren, dass das neue Mantra, der Zusammenhang von Migration und Entwicklung, mein Mantra wiederholt man immer wieder und erlangt dann Weisheit, die ist noch nicht ganz gegeben, aber was man immer damit bekommen hat, ist, dass man sagt, wir haben eine Win-Win-Win-Situation. Idealerweise können von Migration die Zielländer profitieren durch den Aufbau, durch ökonomischen Fortschritt, die Herkunftsländer durch das Geld, was zurücküberwiesen wird und dort zur Entwicklung beitragen kann, und die Migranten selber, weil sie idealerweise neue Fertigkeiten erwerben können und vielleicht sogar bei der Rückkehr diese einbringen können.
Da gibt es ja sofort Leute, die sagen, ja, Moment mal, das sieht im Idealen so aus, dass die Wirtschaft unterstützen. In Wahrheit fressen die uns kahl und nehmen unser Geld und schicken das irgendwo hin. Gibt es da belastbare Zahlen, die zeigen, wenn ich eine höhere Anzahl von Migranten habe, also Menschen, die bei mir im Land auch arbeiten, dann geht es meiner Wirtschaft tatsächlich besser?
Diese Zahl gibt es nicht und da wird immer oft so einfach gedacht. Man sagt zwar, die Zahl der Rücküberweisungen ist rund 450 Milliarden, ist ein Vielfaches der offiziellen Entwicklungshilfe, aber das ist ja nur der Umsatz. Und wenn ich ein Unternehmer wäre, würde mich interessieren, der Gewinn, was bleibt dazwischen? Die Kosten natürlich. Und diese Kosten der Migration, die werden oft nicht mitbedacht. Kosten für die Ausbildung daheim, Kosten für Transport oder soziale Kosten. Familien, die auseinandergerissen werden. Und es gibt viele Länder, die Philippinen sind ein Land, wo ich mich besonders beschäftigt habe, da haben wir Migration anstatt von Entwicklung. Weil seit 40 Jahren wird Geld zurücküberwiesen und der Staat ist wie ein Süchtiger, hängt am Tropf dieses Geldes gewissermaßen. Und dann, die Kinder werden an die Universität geschickt idealerweise. Was machen sie aber danach? Sie verdienen dennoch mehr Geld, wenn sie migrieren und als Hausangestellte im Nahen Osten arbeiten. Das heißt, wir müssen strukturelle Veränderungen haben. Wir brauchen eine Landreform. Wir müssen Arbeitsplätze in den Ländern schaffen. Also es kann einen Zusammenhang geben. Indien ist ein Beispiel. IT-Fachleute, höher Qualifizierte, die Unternehmen starten. Aber ein Automatismus ist es auf gar keinen Fall.
Es gibt aber vor zwei Wochen eine Studie erschienen von einem der bekanntesten Migrationsforscher weltweit, der heißt Jan Goldin. Und er belegt, dass die Migration gerade in den Volkswirtschaften, die in Gegenwart mächtig sind, einen großen Beitrag geleistet hat. Er nennt dort Zahlen, die aus der Recherche kommen, zwischen 1990 und 2006. Und er sagt, dass ungefähr 6% der Wirtschaftsleistung in Deutschland alleine durch Migration zu erklären ist, entstanden ist. In Großbritannien liegt der Anteil sogar bei 9% nach seinen Angaben und in den USA zum Teil bis zu 14%.
Wenn man an Silicon Valley denkt
zum Beispiel,
leuchtet das sofort ein.
Richtig. Das bedeutet aber gleichzeitig im Umkehrschluss, durch den Brain Drain, das heißt, dass
den Weggang von,
klugen, gebildeten Menschen und dieses Brain Waste, also erklärbar durch einen Chemieingenieur, der als Taxifahrer in Berlin aus Iran arbeitet, geht sehr viel an Wert in den Ländern, aus denen die Migration kommt, verloren. Und das ist das Dilemma, das über diese Migration entsteht. Der Goldin sagt, wir haben im Moment eine große Diskrepanz zwischen dem, was die Migration geleistet hat für die Entwicklung in den reichen Ländern und die Wahrnehmung, die zum Teil von Politikern sozusagen gefördert wird, die negative Wahrnehmung über Migration.
Können Sie uns was sagen, Herr Faider, über die insgesamt ja in der EU weit verbreitete negative Wahrnehmung, die im Grunde genommen sagt, Migranten sind eine Gefahr für uns, Migranten bedrohen uns, wir werden überrannt, wir verarmen?
Ja, was wir zum Beispiel völlig übersehen, das ist jetzt angedeutet worden, 50% der Ärzte in Afrika und sogar 75% der Ärzte in Äthiopien, die bleiben nicht in ihrem Lande, die kommen zu uns, weil wir die brauchen. Wir haben nicht mehr genügend Ärzte und Krankenschwestern. Die kommen aus den Entwicklungsländern und die kommen bei uns und sobald die anderen kommen, fangen die an zu arbeiten. Die haben uns keinen Pfennig gekostet, was ihre Ausbildung ausbelangt, ihre Bildung, Fachausbildung und so weiter. Und das ist ein Beitrag zu unseren Gesellschaften, der völlig außer Acht gelassen wird und der sehr, sehr bedeutend ist.
Ich verstehe das sehr gut. Also ich teile Ihre Meinung völlig. Aber nochmal, warum entsteht diese falsche Wahrnehmung, dass die, also und die sind immer die Fremden, die von woanders herkommen, uns überrennen, arm machen?
Also diese Studie zieht auch Schlussfolgerungen gerade zu diesem Thema. Und Sie sagen zum Beispiel, dass die Wahrnehmung, Sie haben das genannt, in Silicon Valley über Migration eine ganz andere ist als in Wisconsin oder Detroit.
Ja. Also im selben Land unterscheidet sie sich.
Also die Wahrnehmung, die man in Berlin oder Düsseldorf hat, ist eine ganz andere, als man in Chemnitz hat. In London ist die Wahrnehmung über Migration eine komplett andere als auf dem Land in Großbritannien. Und hier kommen aus meiner Sicht die systemischen Aspekte, spielen hier eine Rolle. Also das liegt daran, dass das ganze System, die Weltwirtschaft, die praktisch bestimmte Migrationsbewegungen über diese Ungleichheit zwischen Norden und Süden, deren Ursprung in der Kolonialzeit hat, auch Ungleichheit zwischen den Regionen in einem Land hat und die zu ideologischen Wahrnehmungen beitragen, die konfliktiv sein können.
Herr Rother, Sie wollen, glaube ich, hier könnte man kreativ sein. Ein Konzept, was derzeit diskutiert wird, sehen, ob es funktioniert, sind die globalen Skill Partnerships. Das sagt, wenn wir jemanden Hochqualifizierten anwerben aus einem solchen Land, zahlen wir die Ausbildung für die nächste Person, die dessen Platz einnimmt. In der Praxis, so sehen wir, das Ganze klappt. Aber damit hätte man dann, um im Englischen zu bleiben, ein Brain Regain. Oder der Gedanke...
Also ein Wiedergewinn.
Genau, Wiedergewinn, genau. Oder der Gedanke vom Triple Win ist ja, dass die Menschen... Migration ist ja keine Einbahnstraße. Viele denken, man geht von A nach B und bleibt dort, aber Migration geht oft von A nach B, nach C, zurück nach B oder wie auch immer. Das heißt, Menschen haben transnationale Bindungen und wollen vielleicht wieder zurück. Wenn es aber heißt, ihr kommt nicht mehr zurück nach Europa, dann bleibe ich dort. Wenn wir Visa hätten, die einen mehrfachen Eintritt ermöglichen würden, könnte man sagen, ich arbeite 3 Jahre in Deutschland, gehe zurück, bringe dort meinem Land etwas, gehe wieder hin. Mit der Türkei haben wir das zum Teil beobachtet, dass Menschen, die eben auch 2 Staatsangehörigkeiten haben, womit ich kein Problem habe, sagen, wir sind Mittler zwischen den Welten, gehen hin und her. Aber wer nicht wieder zurück darf, der bleibt und bekommt dann undokumentiert, weil er Angst hat zu gehen. Dann darf er nie wieder rein.
Man kann die Zahlen, die nicht nur die Oxfam-Studie jedes Jahr erarbeitet, nicht oft genug nennen, denn man glaubt sie einfach nicht. Im vergangenen Jahr gingen 82% des gesamten globalen Wachstums, also 82% des gewachsenen Vermögens, an genau 1% der Weltbevölkerung, nämlich das Reichste. Diese und weitere Zahlen weisen auf ein Missverhältnis hin, nämlich auf die wachsende Kluft zwischen Armen und Reichen, aber auch zwischen Mittelschicht und Reichen. Ein Gegensatz, der sich gerade in den letzten Jahren immer weiter verschärft hat. In diesen Tagen wurden gerade 10 Jahre Finanz- und Börsenkrise gefeiert. Das klingt jetzt zynisch, aber es war für Menschen mit Vermögen durchaus ein Grund zu feiern, denn die Anzahl der Milliardäre ist seit der Finanzkrise weltweit so stark gestiegen wie nie zuvor. Die Krise hat also vielen genutzt. Was bitte bedeutet dann eine humane und an Menschenrechten orientierte Entwicklungspolitik?
Ein Großteil der Weltbevölkerung lebt in Armut. 815 Millionen Menschen hungern. 2 Milliarden leiden an Mangelernährung. Armut bedeutet aber nicht nur Hunger, sondern steht für viele Formen des Mangels. Mangel an Gesundheit, Sicherheit, Chancen, Bildung und Gerechtigkeit. Mangel an der Akzeptanz von Menschenwürde und Menschenrechten. Kein Mensch, der sich in existenzieller Not befindet, hat eine andere Wahl, wenn er überleben will, als sich auf den Weg zu machen, dorthin, wo es Hoffnung auf ein besseres Leben gibt. Der Sozialwissenschaftler Thomas Pogge forscht an der Universität Yale zu den Ursachen von globaler Ungerechtigkeit.
Bei der gegenwärtigen Weltordnung ist es so, dass die entscheidenden Entscheidungsträger, also unsere Politiker, unsere Wirtschaftsbonzen und so weiter, dass die für sich das Meistmögliche herausholen wollen. Und was mit den Armen passiert, wird von ihnen kaum überdacht. Also es ist eine Nebenwirkung, eine wissbare, aber nicht intendierte Nebenwirkung unseres Verhaltens, die dazu führt, dass so viele Leute nach wie vor an Armut sterben.
Pogge kritisiert die im Rahmen der Welthandelsorganisation oder im Internationalen Währungsfonds ausgehandelten Regeln der Weltwirtschaft. Von den wohlhabenden Nationen werde nicht nur zu wenig gegen die weltweite Armut getan, vielmehr seien diese sogar ganz bewusst Profiteure des bestehenden Ungleichgewichts und somit auch nicht an dessen Überwindung interessiert. Für Pogge zählen die Interessen jedes einzelnen Menschen überall auf der Welt gleich. Deshalb sind wir zur Hilfe verpflichtet. Dabei existiere nicht nur die positive Hilfspflicht den Armen gegenüber, sondern zusätzlich eine negative Gerechtigkeitspflicht.
Die negative Pflicht besteht genau darin, dass wir anderen keine Institutionen, keine Spielregeln aufzwingen, die ungerecht sind, die also vorhersehbarerweise und vermeidbarerweise die Menschenrechte nicht erfüllen, die Armut perpetuieren und so weiter. Und genau das tun wir meines Erachtens.
Moralisch gerechtfertigt ist Wohlstand nur, wenn er nicht auf Kosten anderer entsteht. Wir dürfen anderen keinen Schaden zufügen. Wir müssen sie vielmehr vor den negativen Folgen unserer Handlungen schützen. Ähnlich sieht es der aus Kamerun stammende Politikwissenschaftler und Philosoph Achille Mbembe. Er ist einer der bedeutendsten afrikanischen Denker und lehrt an der University of the Witwatersrand in Johannesburg. Auch für ihn gibt es eine moralische Verpflichtung, Menschen in Not zu helfen.
Of course, there is a moral obligation. Natürlich gibt es eine moralische Verpflichtung, wenn Menschen in Not sind und vor Kriegen, Katastrophen fliehen. Dann sind wir als Menschen aufgefordert, ihnen zu helfen. Wenn sie an unsere Tür klopfen, müssen wir sie öffnen. Aber noch wichtiger ist es, auf die tiefen Ursachen von Not und Katastrophen hinzuweisen. Zum Beispiel, wenn es um das Handeln von Europa und den USA geht. Wir können nicht hingehen und Länder bombardieren und zerstören und dann von den Menschen dort erwarten, dass sie in Ruinen leben. Hier gibt es wieder die Verpflichtung zur Gerechtigkeit.
So here again there is a duty for justice.
Doch wie stiftet man eine neue Weltgemeinschaft mit einem Verantwortungsgefühl füreinander? Menschen sind nicht nur Egoisten. Erst Altruismus und die Fähigkeit zu kooperieren haben das Überleben unserer Spezies ermöglicht. Entwicklungspolitik muss als Weltinnenpolitik verstanden werden, mit einem verbindlichen globalen humanistischen Wertesystem.
We need a form of world government.
Wir brauchen eine Art Weltregierung, die Konflikte verhindert. Das heißt, sie eindämmt, bevor sie überhaupt ausbrechen. Und das kann nur erreicht werden durch das Bewusstsein einer universellen Gerechtigkeit. Denn wo es keine Fairness gibt und wo Unrecht herrscht, gibt es natürlich Konflikte. Wir müssen eine Art von ziviler Kultur aufbauen, die dem Gemeinsamen wieder den Vorrang gibt.
Dann wären auch Grenzen überflüssig, ähnlich wie in Afrika, bevor die Kolonialmächte kamen.
Im traditionellen afrikanischen politischen Denken sind Grenzen dazu da, umgangen zu werden oder dazu, dass man sie überquert. Wer das Recht hat, Grenzen zu überqueren, darüber wird natürlich diskutiert. Aber es herrscht kein Zweifel darüber, dass Grenzen überquert werden müssen, um Menschen zusammenzubringen. Eigentlich ein Paradoxon.
Jetzt werden Grenzen zu Todeszonen, so Achill Mbembe. Tausende Menschen sterben bei dem Versuch, die Grenzen zu überwinden. Trotzdem hält er an seiner Vision von einer besseren Welt fest.
Wir müssen an dem Versprechen festhalten, eine Weltordnung zu erreichen, die auf Werten begründet ist.
Values other than the ones we have just decried a moment ago.
Denn wenn wir diese Hoffnung aufgeben oder verlieren, dann bleibt uns nur eine schreckliche Alternative. Wir würden in eine Welt zurückkehren, in der ein Mensch des anderen Menschen Wolf ist. Wir würden zu einer Welt zurückkehren, in der nur der reine Selbstschutz zählt, in der es keine Kooperation oder gegenseitige Unterstützung gibt. In einer Welt, in der man im Gesicht des anderen nicht sein eigenes Gesicht erkennt.
Ich glaube, also wenn ich das mal so empathisch als Europäer sagen darf, ich glaube, man kann sich in Europa durchaus darauf einigen, dass wir das nicht wollen, dass wir eine Welt haben wollen mit weniger Ungerechtigkeit, Gewalt und so weiter. Wenn wir das akzeptieren, was sind denn dann die besten Maßnahmen, um genau das, von dem Achill Mbembe gesprochen hat, umzusetzen, Herr Feiler?
Ich möchte zwei Initiativen hervorheben. Ich glaube, es ist wichtig, wenn alle unsere Regierungen, auch die von Deutschland, eine Erklärung unterstützen würden, die diese Tage in Genf beim Menschenrechtsrat ansteht. Es geht um die Rechte der Bauern, der Kleinbauern, der indigenen Völker, der Fischer und so weiter. Und diese Erklärung geht ein vor allem auf das Recht der Bauern, Zugang zu Boden zu haben. Mhm. Und zweitens sichert sie auch diesen Bauern das Recht zu auf ihr eigenes lokales Saatgut. Und dann wir wissen, die Konkurrenz, die da große Firmen da aufbauen und so weiter, ist das eine sehr wichtige politische Erklärung, die unbedingt verdienen würde, angenommen zu werden. Die zweite große Initiative, die unterwegs ist, auch beim Menschenrechtsrat in Genf, es gibt doch seit 3-4 Jahren eine Arbeitsgruppe, die das Mandat versucht umzusetzen, um einen Vertrag auszuarbeiten, dass die Konzerne verpflichten würde, die Menschenrechte zu achten. Das erste Mal, dass so ein Unterfangen unterwegs ist, um die Konzerne in diese Dimension einzubinden. Und die Zivilgesellschaft, die macht sich massiv stark für dieses Unternehmen, auch die Parlamente, die Gewerkschaften und so weiter, auch eine Reihe von Entwicklungsländern. Was noch fehlt, das ist wirklich die Unterstützung von den allen westlichen Regierungen.
Also hinzufügen kann man dazu nur noch, dass es geht nicht nur um Umverteilen. Mhm. Also deswegen ist die Entwicklungspolitik nicht die Lösung, sondern nur ein Teil der Lösung, sondern es geht darum, auch das Produktionssystem zu ändern. Das heißt, dass die Näherinnen von ihrer Arbeit genau erhalten, damit sie überleben
einen
können.
Guten oder Lohn, Kakao. So viel Lohn erhalten, ja.
Aber es geht auch darum, dass der Finanzminister zum Beispiel seine Verantwortung, was in dem Wahlversprechen stand, eine Besteuerung der Finanztransaktionen für die Armutsbekämpfung durchzusetzen, das ist Teil der strukturellen Verantwortung, denke ich, die man da nicht weit auf die lange Bank schieben kann. Und insbesondere aus meiner Sicht geht es darum, dass man die Steueroasen, wo praktisch alle Unternehmen dieser Welt ihre Steuergelder parken, wo es Billionen an Gelder an den Steuerinstitutionen vorbei und die Ursache für mehr als 175 Milliarden Euro Kapitalflucht aus Afrika sind, dass die trockengelegt werden, dass sich die internationale Gemeinschaft schon lange die Pläne, die da sind, umsetzt. Und dann würden wir mal eine Strukturveränderung haben.
Herr Rother.
Genau, also ich teile natürlich den moralischen Impetus des Beitrags.
Ja, ich glaube,
da sind wir uns einig, aber wir setzen das in konkrete Politik um.
Richtig.
Und auch wenn wir in schweren Zeiten leben, bin ich immer noch überzeugt, Globalist ist gerade ein Schimpfwort, aber Global Governance, wie wir Politikwissenschaftler es nennen, was keine Weltregierung ist, sondern globale Rechte, globale Regelungssysteme, auch unter Beteiligung der Zivilgesellschaft, sind ja doch die Lösung. Und zwar bindend, rechtlich bindende Konventionen, Beispiel Migration. Wir haben eine Rechtskonvention für Wanderarbeiter. Wissen Sie, wie viele Ziele die unterzeichnen? Haben von der UN, kein einziges. Nicht Deutschland, kein anderes Land, nur Herkunftsländer haben diese unterzeichnet. Das heißt, da wird viel über Rechte geredet, aber es wird nicht umgesetzt. Und deshalb würde ich sagen, mehr Mobilität wagen in Anlehnung an einen Kanzler wäre auch eine Überlegung, weil mehr Entwicklung wird auch erst mehr Migration mit sich bringen. Dann können nicht mehr Leute ja leisten zu migrieren.
Und Entwicklung bringt notwendigerweise Migration mit
sich. Genau, weil wir haben in dem Beitrag gesehen, Migration ist nicht die Mutter aller Probleme, sondern die Mutter aller Zivilisationen. Es ist etwas Selbstverständliches für uns und ist etwas, mit dem wir leben müssen und können und wollen.
Vielen Dank fürs Gespräch. Das war unsere Sendung über die Zukunft der Entwicklungspolitik. Weitere Informationen wie immer auf der Internetseite dreisat.de/Skobel, unter anderem auch das ausführliche Interview mit Politikwissenschaftler und Philosoph Achill Membe. Wenn man überlegt, wie es weitergehen soll in Sachen Entwicklungspolitik, wir haben ja einiges gerade gehört, dann muss man sich vor Augen halten, welche Rolle Menschenrechte spielen sollten und welche sie faktisch spielen. Grenzen, sagte Achill Membe, gehören der Vergangenheit an. Denn angesichts der globalen Krisen und Herausforderungen, ich nenne nur mal ein paar Stichworte, Klima, globale Konzerne, Digitalisierung, weltweite Zerstörung der Biodiversität, ist klar, dass jede Politik heute immer im Kontext des Ganzen einer Welt stattfindet. Politik ist, ganz im Sinne von Kant, zur Weltinnenpolitik geworden. Wir können uns davon nicht mehr loslösen, auch wenn viele davon träumen und es so wollen. Machen wir so weiter, dann wird die Realität uns einholen. Stattdessen sollten wir die Realität, die kommt, zusammen positiv gestalten. In diesem Sinn und tschüss.